In diesen Tagen beginnen in den diversen Ligen im Handball wieder die Spielzeiten. Das gilt genauso für die HBL wie für die zweite Bundesliga, die dritte Liga und auch zum Beispiel die Bayernliga. In die dritte Liga ist im Frühjahr das erste Herrenteam von HSV Bayreuth aufgestiegen und an genau dieser Liga hat das Team auch einige Jahre gekratzt. Jetzt hat's geklappt. So schön dieser Aufstieg, dieser Erfolg, aber auch ist, so schwierig ist es in Zeiten von Corona, den Spielbetrieb in dieser Liga zu organisieren. Darüber spreche ich mit dem ersten Vorsitzenden von HSV Bayreuth, Andreas Berghammer, über die Organisation des Spiel- und Trainingsbetriebs in Zeiten von Corona. Ich spreche aber auch mit ihm über die Perspektiven der diversen Mannschaften bei HSV Bayreuth und auch über die erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins. Viel Spaß beim Verfolgen des Gesprächs, das von der ersten bis zur letzten Minute wirklich spannend ist. Also dranbleiben bis zum Ende.
Ich freue mich, dass Andreas Berghammer da ist, erster Vorsitzender von HSV Bayreuth, mit den Herren aufgestiegen in die dritte Liga. Besprechen wir alles gleich. Normalerweise würde man sagen, super Jahr, Ziele erreicht, aber... Und das Aber ist Corona. Das macht schon ein bisschen Wasser in den Aufstiegswein rein, weil das einfach eine Riesenherausforderung ist, generell, nicht nur für diese Herren 1, die aufgestiegen ist, sondern generell für den Verein bestehen zu bleiben und den Spielbetrieb zu erhalten, oder?
Ja, das erste Wasser im Wein war ja, dass wir die letzte Saison nicht zu Ende spielen konnten. Und durch diese Quotientenregel erst im Nachrückerverfahren, sage ich mal, aufgestiegen sind, wir hätten die Chance gehabt, wir waren Tabellenführer und wir hätten am letzten Spieltag den Tabellenzweiten Günzburg zu Hause empfangen. Und das wäre sicherlich ein Highlight-Spiel gewesen, das den Jungs sehr gefallen hätte und auch den beiden Trainern, die jetzt dann aufgehört haben, das war zwar im Januar schon klar, aber die halt dann aufgehört haben und dann wäre das eine runde Sache gewesen, weil ich mir ja sicher bin, dass die Jungs gewonnen hätten und dann auch offizieller bayerischer Meister gewesen wären.
So viel zum Sportlichen nochmal, das hätten wir auch noch ein bisschen aufgeblättert. Trotzdem, die Saison ist quasi, die steht nicht bevor, die beginnt jetzt am Wochenende. Wie schwer war das für euch, die überhaupt zu realisieren? Nicht nur mit den Herren 1, sondern generell Damen 1, Jugendmannschaften. Wie sehr müsst ihr euren Etat verkleinern? Wie schwer war das?
Ja, also obwohl wir also nahezu wirklich Tag und Nacht daran arbeiten, wie wir den Trainingsbetrieb, den Spielbetrieb überhaupt aufrechterhalten können. Wir haben unfassbar viel Arbeit investiert und wir haben auch, ich mache mal das Telefon wegen leise, ne? Und wir haben auch unfassbar viel Papier entwickelt und telefoniert, korrespondiert. Es war unglaublich. Es war wirklich unglaublich. Wir haben jetzt ein sogenanntes Hygienekonzept. Die Konzepte, die vorgegeben wurden vom DHB und vom BHV, fand ich jetzt nicht so prickelnd, weil die einfach in der Praxis nicht zu Ende gedacht sind. Und die Verbände lassen die Vereine auch alleine. Sie übertragen die Verantwortung an die Vereine. Wie das dann jetzt wirklich funktioniert, werden wir bei den ersten Spielen sehen. Ich freue mich sehr, dass jetzt erst am Wochenende erstmal nur die Damenmannschaft am Samstag spielt und die B-Jugend am Sonntag. Dadurch, dass nur ein Spiel pro Tag ist, lässt sich das organisatorisch noch besser wuppen und wir werden dann Erfahrungen sammeln, wie es dann weitergeht.
Wer ist denn für euch, was diese ganzen Regeln betrifft, die einzuhalten sind, wer ist euer Ansprechpartner? Ist es der Verband? Ist es die Stadt Bayreuth? Ist es das Land Bayern? Wer gibt euch die Regeln vor, mit denen ihr Spielbetrieb organisieren könnt jetzt?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute und spannende Frage, weil das war nämlich unser großes Problem. Wer sagt uns eigentlich, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen? Letztendlich unterliegen wir den Vorschriften von Bayern und damit dem Bayerischen Infektionsschutzgesetz, das sich wöchentlich ändert. Die Stadt Bayreuth, das Ordnungsamt und das Gesundheitsamt verweisen darauf. Natürlich ist in diesen Schutzverordnungen keine detaillierten Auskünfte für einzelne Hallen zu finden. Das, was der Verband vorgibt, da muss ich mich jetzt sehr zusammenreißen, aber das geht mir ziemlich am Rücken vorbei, weil da Dinge drinstehen, die einfach unsinnig sind. Und ich halte mich ans Ordnungsamt der Stadt Bayreuth, ans Gesundheitsamt der Stadt Bayreuth und natürlich an die Vorschriften von der bayerischen Staatsregierung.
Du hast es angesprochen, das kann sich, wird sich womöglich auch bei steigenden Fallzahlen im Prinzip von heute auf morgen unter Umständen ändern. Was ist eben für das erste Damenheimspiel jetzt am Wochenende und dann für das erste Herrenheimspiel eure Zuschauerkapazität, die ihr reinlassen dürft? Und was müssen die Leute, die zu euch kommen, die Zuschauenden, aber auch die Spieler bedenken, was dürfen die nicht? Was ist anders als sonst?
Ja, also erstens, wir mussten oder müssen unterscheiden oder dürfen unterscheiden zwischen einer sogenannten deutschlandweiten Veranstaltung, sprich Herren 1, dritte Bundesliga, länderübergreifend. Hier gelten andere Vorschriften, nämlich wir dürfen insgesamt 200 Menschen in die Halle lassen. Wir gehen davon aus, man kann davon ausgehen, aktive Schiedsrichter und so weiter machen zusammen 50. Wir haben also eine Zuschauerkapazität von 150 Personen bei den Herren. Bei allen anderen Spielen haben wir eine Zuschauerkapazität von 50 nur, weil da nämlich insgesamt nur 100 zugelassen sind. Auch das ist irrsinnig, einfach schon mal ein System, dass man da keine Einheitlichkeit hat. Man kann inzwischen bei Hasbro Bayreuth ausschließlich Karten erwerben online über die Homepage www.hasbro-bayreuth.de. Dort wird man zu einem Link geführt und da kann man die Karten kaufen. Gleichzeitig ist damit verbunden ein Zählwerk. Also man kann genau sehen, gibt es überhaupt noch Karten, wie viele Karten stehen noch zur Verfügung. Und bei dem Zählwerk sind die verkauften Dauerkarten bereits abgezogen. Sodass man einen sehr, sehr schönen Überblick hat. Wie das dann in der Praxis funktioniert. Beispiel, ich, alter Mann, ja, mit Computer. Ich gehe eigentlich zu einer Abendkasse und kaufe mir da eine Karte. Das werden wir erleben, wie viele Menschen es noch gibt in meiner Art und Weise. Und wir werden darauf vorbereitet sein. In 2 Wochen, 3 Wochen wissen wir mehr. Und dann schauen wir mal, wie lang die Sache überhaupt geht. Erstens wird es eine Unterscheidung geben. Ich behaupte, man wird in Bayern in naher Zukunft die Zuschauer mindestens komplett weglassen. Dann sollte man meiner Meinung nach aber auch die Spiele weglassen. Weil es ist völliger Unsinn, dass Spieler mit der Mund-Nasen-Schutz die Halle betreten sollen, um dann auf dem Spielfeld aufeinander zu treffen und sollen sich dann nicht verabschieden. Das ist einfach schwachsinnig. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Das ist inkonsequent und da werden Dinge in den Vordergrund gerückt, die meiner Meinung nach nicht sinnvoll sind.
Wie groß siehst du, wenn du es jetzt heute sagen müsstest, wie groß siehst du die Chance, dass die Spielzeiten zu Ende gespielt werden, sowohl die bei den Herren in der dritten Liga, als auch eben bei den anderen Mannschaften, bei den Mädels, die in der Bayernliga sind, bei den Jugendmannschaften. Wie schätzt du das ein? Glaubst du persönlich daran, dass wir die Saisons zu Ende gespielt sehen, egal auf welchem Wege?
Ich finde leider niemanden, der gegen mich antritt in einer Wette. Ich wette jeden Betrag, dass die Saison nicht zu Ende gespielt wird oder zumindest unterbrochen wird. Ich habe gerade vor einer Viertelstunde eine interessante WhatsApp bekommen, einen offenen Brief der SG Kernfranken, das ist so Ansbach und Heilbronn, die dem BHV mitgeteilt haben, dass sie mit sofortiger Wirkung ihre Mannschaften aus dem Spielbetrieb rausnehmen, weil sie das nicht möchten und auch gar keine Leute zusammenbekommen, die sich dem Risiko unterwerfen wollen und sie auch kein Kampfgericht finden. Und sie hoffen jetzt auf viele Nachahmer. Ich bin sehr gespannt, wie viele Vereine darauf reagieren. Jetzt ist die SG Kernfranken kein Verein, der auf bayerischer oder überbayerischer Ebene tätig ist, sondern eher im reinen, tieferen Amateurbereich. Aber es ist schon eine interessante Überlegung, ob es momentan wirklich das richtige Signal ist, diesen Körperkontaktsport auszuüben. Es treffen Menschen aus ganz Bayern und aus ganz Süddeutschland aufeinander. Da spielen die Zuschauer eigentlich überhaupt gar keine Rolle.
Dann noch eine Frage zum Spielbetrieb, um den dann auch abzuschließen. Da kommt ja eben zum Beispiel in der dritten Liga dieses Föderalismusproblem. Ihr müsst gegen Teams aus Baden-Württemberg spielen. Ich weiß nicht, ob Hessen auch dabei ist. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber theoretisch könnte es ja sein, dass überall ein bisschen andere Regeln sind. Oder greift das, was du sagst, dritte Liga in Klammer bundesweit?
Nein. Du hast es völlig richtig gesagt, es gibt das Heimrecht. Das heißt, der veranstaltende Verein, der das Heimrecht hat, dessen Regeln gelten und damit auch deren Landesregeln. Bedauerlicherweise haben wir in der Bundesrepublik Deutschland keine Einheitlichkeit diesbezüglich. Dabei geht es gar nicht darum, welches Konzept besser oder schlechter ist, sondern man sollte eine Einheitlichkeit haben und keine haben. Und wir müssen zwar keine Corona-Tests machen, aber in der zweiten Bundesliga muss man das ja tun, ganz regelmäßig. Und wir in Bayern bekommen die kostenlos, die Spieler, während der EHV Aue zum Beispiel hat dafür 60.000 Euro in sein Jahresetat noch zusätzlich aufgenommen, weil die nämlich diese Tests selber zahlen müssen. Mhm. Auch da sieht man schon diese das ist einfach eine Wettbewerbsverzerrung. Und ich bin nicht glücklich damit.
Andere Frage. Wie schwer ist es für dich? Ich weiß nicht genau, wann du mit dem Handballspielen angefangen hast, vielleicht mit 13, 14, das kannst du mir nur sagen. Wie schwer ist es für dich als jemand, der Handball lebt mit jeder Faser, die er hat, wenn er jetzt in dieser Zeit ständig dieses Thema unter einem ganz anderen Aspekt diskutieren muss, der eigentlich gar nichts mit Handball zu tun hat, aber dann doch wieder in diesen Wochen und Monaten 100%.
Ja. Ja, also man muss sich wirklich einen Weg finden, wie man damit zurechtkommt. Weil wir werden, egal in welcher Liga, wir werden keinen sportlichen Sieger erleben oder so. Da sind so viele Unwegsamkeiten dabei. Ich freue mich, dass Handball wieder losgeht, aber ich bin mir nicht sicher, ob in der jetzigen Zeit es wirklich sinnvoll ist. Weil wir wissen ja inzwischen, und ich bin ja beruflich im Gesundheitswesen auch tätig, wir wissen ja inzwischen zwar, dass die Verläufe momentan nicht so dramatisch sind, aber es ist ja auch bekannt, dass Spätfolgen damit verbunden sein können. Und dann wird es natürlich spannend, wenn wir verantwortlich sind dafür, dass irgendwelche gesunden, jungen Menschen durch eine schwere Infektion womöglich eine langfristige Schädigung bekommt. Das will ich eigentlich nicht verantworten müssen und da bin ich ziemlich sauer auf den Verband, sowohl Deutschen Handballbund als auch Bayerischen Handballverband, die einfach die Verantwortung weitergeben und aber diesen Spielbetrieb durchziehen und letztendlich mit welchen Konsequenzen auch immer, das werden wir erleben.
Ganz persönlich, du hast zwei Söhne, die spielen Handball, die spielen genau in diesem Verein Handball. Haben die dich gefragt, was rätst du denen? Du sagst, du bist im Gesundheitswesen. Ich weiß, was du da tust als Sozialarbeiter. Die Zuhörer wissen es jetzt nicht im Einzelnen. Aber was rätst du deinen Söhnen? Was rätst du anderen Spielenden bei Haspo Bayreuth, Mädels wie Jungs, Jugendlichen, wie Kindern, die ja auch bei euch aktiv sind, ganz viele. Was rätst du denen? Was rätst du den Eltern, wenn die dich fragen, was würden sie machen? Was würdest du machen, Andreas Berghammer?
Ja. Also meine Söhne sind nicht nur volljährig, sondern sie sind auch sehr vernünftig. Ich appelliere im Verein allgemein wirklich den Hygienestandard hochzuziehen. Wir haben dafür sehr viel getan mit den Möglichkeiten der Handdesinfektion, Wischdesinfektion und Ähnliches. Ich appelliere immer wieder an meine Spieler, dass sie große Gruppen meiden sollen, dass sie sich wirklich an die Regeln halten. Und ich habe ganz bewusst, ganz vorsätzlich in meiner zweiten Männermannschaft kein einziges Vorbereitungsspiel gemacht, sondern wir haben nur untereinander gespielt, weil ich damit einfach das Risiko minimieren. Man wird es nicht vermeiden können. Wir sind alle berufstätig, wir kommen alle mit Menschen zusammen. Die Möglichkeit besteht, sich überall anzustecken, so wie ich jeden Tag die Treppe runterfallen könnte. Aber man hat die Möglichkeit, eben Dinge zu reduzieren. Meine Jungs werden Handball spielen, selbstverständlich. Und ich werde als Trainer auch auf dieser Handballbank sitzen. Aber ich werde mir eben sehr, sehr genau überlegen, mit wem ich mich in welchem Abstand unterhalte oder mit wem ich die Hand, also Hände geben, gibt es überhaupt nicht mehr. Also das sind halt einfach Dinge. Die Hygiene wird, glaube ich, jetzt vielen wesentlich deutlicher bewusst. Ich sage schon immer, man sollte eigentlich sich die Hände waschen, bevor man auf die Toilette geht und nicht danach. Weil man hat vorher alles Mögliche angefasst, inklusive Klinken. um dann sein wichtigstes Teil am Körper zu berühren. Das halte ich ziemlich für eklig. Man soll es andersrum machen.
Interessanter Aspekt, den wir auch noch mit besprochen haben bei dieser Gelegenheit. Eine Frage noch zu diesem Corona-Ding und dann möchte ich es auch bewenden lassen dabei. Verspürst du sowas wie Lust jetzt, dass die Spiele wieder los sind? Die HBL hat schon begonnen, zweite Liga auch mit euch jetzt am Wochenende. Verspürst du sowas wirklich wie Bock drauf?
Das muss man unterscheiden. Also es gibt die Spieler, die den Wettkampf suchen, die für einen Wettkampf trainieren, die jetzt über viele, viele Wochen sehr, sehr intensiv trainiert haben. Und es gibt Menschen, die mit einer höheren Lebenserfahrung und nicht mehr im aktiven Bereich die Dinge natürlich ganz anders sehen. Wie ich 20, 25, 30 war, habe ich eine andere Lebensauffassung und Weltanschauung gehabt als jetzt. Das hat was mit Lebenserfahrung zu tun und dadurch verändern sich auch die Prioritäten. Ich muss mir nichts mehr beweisen, das ist nur, die Zeit ist vorbei und deswegen sehe ich es eher mit gemischten Gefühlen. Die Spieler sind in großer Vorfreude.
Das denke ich mir auch, zumindest die, die ich kenne und die anderen glaube ich auch. Ein Aspekt hat das noch, dieses Corona-Thema, es macht schon auch kreativ, dadurch, dass ihr weniger oder vielleicht auch gar keine Zuschauer dann in den nächsten Wochen in die Halle lassen könnt, ist die Idee entstanden, live zu streamen, die hattet ihr und gleichzeitig hatte sie auch die dritte Liga, also es wird ein dritte Liga-weites Angebot geben, Livestreaming. Wie sieht das aus? Kannst du das beschreiben für Hasbro Bayern?
Ja. Also da passt wieder der Spruch, alles Schlechte hat was Gutes. Corona ist schlecht, aber es bringt zum Nachdenken und es bringt neue Ideen. Und wir haben aber das große Glück, dass wir den Jürgen, genannt Redi Redetzky, auch noch an Bord haben. Das ist ein ganz positiv Verrückter, der ohnehin seine Leidenschaft und Hobby, er ist inzwischen deutschlandweit bekannt mit seinen YouTubes, so dass wir das ohnehin schon mal irgendwann auf dem Papier hatten. Jetzt ist es forciert worden. Es werden also alle Spiele von der Herrenmannschaft, aber es sind auch dabei die Spiele der ersten Damenmannschaft Bayernliga und die Spiele der zweiten Herrenmannschaft Landesliga über Livestream eventuell hochzufahren. Bei den Herren 1 wird es sicherlich funktionieren, weil da eben auch noch ein anderer Konzern mit drin steckt, der das Ganze vermarktet über Sportdeutschland. Den Rest versuchen wir über YouTube zu machen, da ist der Redi dran. Wir starten am Wochenende die ersten Versuche und sobald es stabil steht, dann wird es veröffentlicht. Wir haben da die Unterstützung auch bekommen von der Stadt Bayreuth. Wir haben Halterungen hinbekommen, dass wir 3 Kameras hinstellen können, eine bewegliche, 2 feste Kameras und. Naja, und Dirk, dich werden wir dann hören. Ja. Darüber freue ich mich auch. Also wir haben schon viele Leute im Verein, die einfach mit anpacken und aus der problematischen Situation jetzt versuchen, das Beste zu tun. Und da freue ich mich auch drüber. Also man wird es angucken können, natürlich gegen Entgelt, so ist es halt. Und das wird aber am Ende des Tages vielleicht auch eine gewisse Lücke im Etat wieder schließen.
Ich hoffe es zumindest und es ist eine schöne Gelegenheit, auch den Sport, den Verein, gilt auch für andere Vereine, ja, irgendwo auch bekannter zu machen und zu werben, auch in Zeiten, wenn dieses Corona dann irgendwann hoffentlich auch mal nicht mehr ist, dann begeistert man vielleicht Menschen, die noch gar nicht bei euch in der Halle waren und die da drüber stolpern über Mund-zu-Mund-Propaganda und sagen, ey, das ist ja eigentlich klasse Sache da oben.
Ja, da sind wir jetzt schon. Wir haben ja viele Studenten bei uns in allen Mannschaften verteilt. Und da sind die Eltern, die wohnen ja mitunter zig hunderte Kilometer weg. Und da kamen jetzt schon die positive Rückmeldung, dass die sich alle freuen aus den Heimatorten, dass sie einfach ihre Kinder wieder sehen oder ihre Freunde wieder sehen. Also ich denke, das ist insgesamt eine gute Sache. Und wir haben ja auch Fans, die viel weiter weg leben, die mal irgendwann in Bayreuth waren, aber sich mit uns noch verbunden fühlen und die das sicherlich alle in Anspruch nehmen werden, diesen Kanal auch einzuschalten.
Jetzt sind wir endlich beim Sport und gucken darauf, was die Aushängeschilder Herren 1, Damen 1 zu leisten imstande sind. Fangen wir mal an mit den Herren, wir haben es angesprochen, aufgestiegen in die dritte Liga, in den letzten 2, 3 Jahren schon in der Bayernliga, in der vierten Klasse zu den Spitzenteams gehörend und dann aber sozusagen im letzten Jahr nochmal ja richtig gut verstärkt mit einem eurer Schlüsselspieler, David Schreibemeier, der vielleicht, weiß ich nicht, kannst du mir sagen, sowas in dieser Liga, in dieser Bayernliga wieder MVP war, der hat sehr viel Tore erzielt, er hat sehr viele entscheidende Tore erzielt, das Spiel gestaltet bei euch. So viele, glaube ich, wird es in dieser Liga nicht gegeben haben, die entscheidenderen Anteil hatten am Erfolg ihrer Mannschaft. Ansonsten auch noch mit Paul Saborowski, einen Spieler, der schon mal in der zweiten Liga gespielt hat. Dann noch einen, der in Leipzig in der dritten Liga auch aktiv war. Ihr seid ein Aufsteiger, ja, der sicher das Ziel hat, Klassenerhalt erstmal, aber der schon auch eine Mannschaft hat, die zu was fähig ist, Andreas?
Ja, also wir lassen Corona weg, wir gehen davon aus, es läuft eine ganz normale Saison.
Ja.
Zunächst muss ich aber einiges zurechtrücken. Ohne dem David Scheibelmeier zu nahe treten zu wollen, ein ganz hervorragender Spieler. Mhm. Aber ein Spieler wirft nur so viele Tore, wie er die Möglichkeit dazu hat. Und die Möglichkeit müssen ihn immer seine Mitspieler erarbeiten. Das soll seine Leistung nicht schmälern, aber das zeichnet für mich den Handballsport insbesondere aus, dass es in einer ganz besonderen Form ein Mannschaftssport ist. Diese Jungs, von den Jungs halte ich extrem viel. Ich kenne sehr viele sehr lange. Ich glaube, dass die ein sehr, sehr hohes Potenzial haben und vor allen Dingen die richtige Einstellung auch zu dieser Sportart. Dazu kommt, dass wir einige sehr, sehr gute Verstärkungen jetzt auch noch bekommen haben oder auch vielleicht Ergänzungen. Wir brauchen einen breiten Kader. Wir reden von 34 Spieltagen. Ja, das ist eine unglaublich lange Saison bis Ende Mai. Eventuell sogar länger, wenn Spiele mal ausfallen, wenn man hinten anfängt. Was auf die Jungs zukommt, ist erstens natürlich eine etwas noch robustere körperliche Präsenz und, was nicht zu unterschätzen ist, weitere Fahrten. Mhm. Es ist nicht ganz einfach, wenn man erstmal 300, 400, 500 Kilometer fährt, um dann in der Halle auch Leistung zu bringen. Wir können uns natürlich keine Übernachtungen vorher leisten, das ist völlig utopisch. Aber das sind so die Probleme. Ich glaube, in heimischer Halle vielleicht gibt es in dieser Liga so 2, 3 Mannschaften, die ganz vorne wegziehen. Aber ansonsten werden es alle Mannschaften bei uns in der Halle gegen diese Mannschaft sehr schwer haben. Und ja, es gibt einen verschärften Abstieg natürlich, weil die Liga ja zu dick ist. Mhm. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass unter normalen Bedingungen, wenn keine schweren Verletzungen von vielen Spielern auftreten, dass diese Mannschaft kein Problem haben wird, diese Liga zu halten, weil sie den Charakter dafür hat.
Was man nicht vergessen darf, ich bin auch ständiger Begleiter dieser Mannschaft, jetzt seit 6, 7 Jahren auch. Und insofern denkt man, ja, das sind alles erfahrene Haudegen, aber das sind im großen Teil junge Kerle, die Anfang 20 sind, 2, 23, 24, die mit dir zusammen in der A-Jugend-Bundesliga gespielt haben, den Weg bis jetzt geschafft haben. Darf man nicht vergessen, dass das ganz junge Leute sind, im Kern sogar, ja, aus denen jetzt Leistungsträger geworden sind.
Ja, also da ist wirklich hervorzuheben die Arbeit der letzten 4 Jahre, die der Marc Brückner und der Michael Werner geleistet haben. Weil es ist das eine, ob man in der Jugend mal ein Jahr Jugendbundesliga schafft, wo ja der Marc Brückner auch dabei war, oder ob man dann diese jungen Menschen wirklich an erfolgreichen Erwachsenenhandballsport heranführt. Und das haben der Mike und der Marc sehr, sehr gut geleistet. Im Team war dann noch außenrum und das ist ganz wichtig. Da war ja der Emrik Meyer-Sieber auch noch dabei. Der hat natürlich kein Training abgehalten, aber der hat den Jungs den Rücken freigehalten, der hat die ganze Rotze außenrum organisiert. Das sind Dinge, die alles zum Erfolg dazu zählen. Wir haben einen Athletiktrainer, der völlig wahnsinnig ist, mit dem Alexander Daud, der die Jungs während der Corona-Zeit täglich über die WhatsApp-Gruppe motiviert hat, was für sich zu tun und so. Also es sind viele, viele Bausteine, weshalb ich ja auch überzeugt bin, dass der Charakter dieser Mannschaft so toll ist, dass sie diese Liga auch wuppen werden.
Emrik Meyer-Siebert ist der Teammanager und der hat noch 2 Söhne. Einer spielt bei Hasbro, über den anderen reden wir nachher auch noch, im Zusammenhang mit Jugendarbeit von Hasbro Bayreuth. Insgesamt tolle Teamleistung. Ihr habt jetzt eben Marc Brückner, Michael Werner sind als Trainer jetzt nicht mehr da. Die haben im Sommer ihre Tätigkeit beendet. Habt ihr den Matthias Bracher geholt? Der war auch schon mal bei Hasbro Bayreuth und war in den letzten Jahren NLZ-Leiter bei HC Erlangen. Korrigier mich, wenn ich was Falsches sage. Also auch ein Mann, der wirklich Fachwissen und Handballerfahrung mitbringt.
Ja, also den Matthias Bracher kennen wir schon. Ihm zur Seite steht der Nick Katt, der die Jugend des letzten Jahres trainiert hat, auch mit. Der Matsches weiß, wie Hasbro tickt. Der Matsches, wie er uns damals verlassen hat, hat er 2 Jahre geweint, ehe er sich wieder beruhigen konnte. Er war in Erlangen in einem professionellen Umfeld, aber professionelle Umfelde sind nicht immer witzig. Mhm. Er hat inzwischen den A-Schein. Das ist mir aber alles ziemlich breit, wie lang, welche Scheine der hat, sondern ich glaube, dass er menschlich zu uns gut passt und dass er gut mit jungen Menschen umgehen kann. Und deswegen bin ich froh, dass wir ihn haben. Er wird einiges anders machen, natürlich. Da gibt es auch gewisse Reibungspunkte auch. Das gehört auch dazu, dass man sich reibt und dass man neue Dinge einführt. Und ich bin da aber sehr guter Hoffnung, dass das wunderbar funktioniert.
Letzte Frage zu den Herren. Du hast schon gesagt, du glaubst an den Klassenerhalt. Wie werden wir die sehen? Jetzt könnte man sagen, so eine Anlehnung an den Fußball. Erstmal defensiv abwarten, was passiert. In den letzten Jahren in der Bayernliga war es eine sehr offensive Mannschaft, vor allem mit einer offensiven Abwehr. Wird das ähnlich so Bestand haben können? Wie schätzt du das ein?
Also erstmal, es gibt keinen sinnvollen Vergleich zwischen Handball und Fußball. Ja? Das ist, um das gleich mal richtig klarzustellen. Die Frage müsstest du eigentlich dem Trainer richten. Ich weiß, dass der Trainer nicht nur diese ganz offensive Ausrichtung spielen wird, sondern er will Alternativen haben. Das gibt aus meiner Sicht auch absolut Sinn. Gegen welche Mannschaft und in welcher Situation man dann welches System anwendet, das sind Entscheidungen der Trainer. Die werden diese Entscheidung nicht immer richtig treffen, aber das ist eben das Normale im Leben. Danach weiß man immer alles besser. Ich habe da volles Vertrauen drin. Und natürlich wird der Matschis seine eigene Handschrift da draufsetzen auf die Mannschaft. Das wäre ja unsinnig, wenn er versuchen würde, die vorgehenden Trainer zu kopieren und das System zu kopieren. Er hat sich alles gut angeguckt. Er hat viel Gespräche mit den alten Trainern geführt. Er redet mit den Spielern. Also das wird schon werden.
Ich bin auch davon überzeugt, aber wir schauen uns hoffentlich an, wenn die Saison gespielt werden kann, nach Möglichkeit. Kommen wir zu den Mädels. Die waren, ich sage jetzt mal, in den letzten Jahren so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Viele Trainer waren mal ein bisschen unruhig, hat sich vielleicht auch im Tabellenstand so ein bisschen manifestiert, war immer so, irgendwie, es war nicht unten, aber es war auch nicht oben. Was hat sich da im Sommer getan?
Es wird nicht besser werden. Wir haben zwar Gott sei Dank den gleichen Trainer wie im letzten Jahr mit dem Udo Prediger, aber die Kim Koppold wird als absolute Leistungsträgerin in dieser Mannschaft wohl kaum zur Verfügung stehen. Sie hat große Schulterprobleme und es gibt noch einige mehr Abgänge in der Mannschaft, die sich anderen Vereinen angeschlossen haben oder wo das Studium beendet war. Ich sehe das persönlich so, dass die Damen vor einem sehr, sehr harten Jahr stehen. Und auch da wieder jetzt mal angenommen, die Saison wird durchgespielt und. Meiner Meinung nach, das erste Ziel muss der Klassenerhalt sein und dafür müssen sie schon ordentlich Gas geben. Es gibt auch ein paar neue Spielerinnen, die ich aber noch nicht so gut kenne und deswegen wenig dazu sagen kann.
Erwartungshaltung erstmal gesenkt sozusagen mit dem Ziel Klassenerhalt, schwieriges Jahr, sagst du. Generell, Kim Koppold war auch bei mir zu Gast auf dem Kanal. Sie hat gesagt, sie fühlt sich persönlich und auch sozusagen als lange Kapitänin dieses Damenteams voll integriert in diesen Verein auch, weil ja in anderen Zusammenhängen die Damenmannschaften oder der Damensport vielleicht irgendwie ja, so ein bisschen auf einem anderen Gleis fährt. Wie geht Hasbro damit um, mit dem Frauenteam, mit dem Damenteam, mit den Damen-Nachwuchsmannschaften?
Ja, also erstens, ich habe 9 Jahre lang eine Damenmannschaft trainiert und gemeinsam mit Matthias Fehn von der untersten Kreisliga in die Bayernliga geführt in den 9 Jahren. Eine Damenmannschaft mit einer Herrenmannschaft zu vergleichen, wäre einfach den Damen gegenüber ungerecht. Ich habe es damals geliebt, diese Damenmannschaft zu trainieren, weil erstens, Frauen sind wesentlich höher belastbar. Also man kann sie wesentlich härter im Training hernehmen. Und zweitens hatten wir damals eine Mannschaft, die tatsächlich versucht hat, die taktischen Vorgaben umzusetzen. Bei Herren hat man öfter mal das Problem, dass einige Spieler der Meinung sind, dass sie das dann vielleicht doch alle selber besser lösen können. Das ist immer etwas schwierig. Das Problem bei einem Damenhandball ist, wenn da kein Frieden drin ist in dieser Mannschaft, dann geht es nicht wie bei Männern, die sich mal anbrüllen, danach ein Bier trinken und das ist alles wieder gut, sondern es hat langwierige Folgen. Unser weiblicher Nachwuchsbereich macht mir momentan sehr viel Freude. Wir haben zwar keine A-Jugend, aber wir haben eine sehr, sehr erfolgreiche B-Jugend. Und dank unserer Nachwuchstrainer in dem Bereich auch haben wir jetzt C-Jugend, D-Jugend, Mini-Bereich. Also da kommt viel nach, aber wir haben noch eine Lücke zu überwinden mit der A-Jugend. Und da muss man mal gucken, wie das Ganze noch, wie das weitergeht.
Jetzt waren die Mädels vor 5 oder 6 Jahren, glaube ich, auch in der dritten Liga, so wie jetzt die Herren. Was ist dafür nötig, jetzt nicht nur bei den Damen generell, was muss zusammenkommen, damit sowas wie dritte Liga für einen Verein wie Hasbro klappt, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen?
Ja, man braucht einen talentierten Jahrgang, der möglichst komplett zusammenbleibt. Wir sprechen ja dann gleich noch über Jugendförderung bei Hasbro. Man braucht einen Jahrgang mit einem gewissen Talent und der nötigen Verrücktheit, sich auch den entsprechenden Zeitaufwand zu unterwerfen. Und wenn dieser Haufen dann noch gepaart ist mit einer großen Kameradschaft und die Chemie zwischen der Mannschaft und dem Trainer passt, dann können solche Vereine wie Hasbro Bayreuth aufsteigen. Alle anderen machen es mit Geld.
Man sieht, was es für eine Leistung ist. Also da sind so viele Wenns schon drin. Die muss man erstmal alle schaffen. Mit den Herren habt ihr sie jetzt geschafft. Mit den Damen vor ein paar Jahren. Vielleicht klappt es auch irgendwann mal wieder. Das kann man auch vielleicht im letzten Ticken auch nicht planen. Du hast den Nachwuchs angesprochen. Es gibt immer wieder mal Phasen, da knallt es bei euch richtig durch. Die hattet ihr mal so vor 15, 16 Jahren mit zwei Handball-Zwillingen, Philipp und Michael Müller, die Handballer-Begeisterten wissen das, welchen Weg die beiden gemacht haben, beide in der Nationalmannschaft. Jetzt gibt es wieder einen, Julius Meyer-Siebert, der in Leipzig den Sprung in den Profikader geschafft hat. Also die zwei sind sozusagen, oder drei muss man sagen, mit den Zwillingen ja, sind die Spitze sozusagen des Hasbro-Nachwuchs-Eisberges, der immer wieder gut funktioniert, der eine Mannschaft in der A-Jugend-Bundesliga hatte, der immer wieder Talente, David Schreibelmeier ja auch ein Hasbro-Jugendspieler, den wir vorhin angesprochen haben, der auch schon dritte Liga in Leipzig gespielt hat, in der zweiten Mannschaft, die immer wieder Leute auch nach oben bringt.
Ja, noch viele Namen mehr. Also gibt es ja jetzt einen Rückkehrer auch, das ist der Johannes Ruhoff. Mhm. Aber wir haben auch Spieler an Erlangen abgegeben, nach Lemgo, nach Kiel. Mhm. Mir wird immer auf die Schulter geklopft, was wir für tolle Jugendarbeit haben. Offen gesagt könnte ich kotzen, mhm, weil wenn diese Jungs alle von da geblieben wären, dann wären wir wahrscheinlich schon wegen eher am Ziel. Also ich hätte sie lieber im eigenen Verein. Natürlich ist es schön, wenn man diese Entwicklung sieht. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, wir sind ja nur ein Baustein. Mhm. Die lernen ja dann in den Leistungszentren ja trotzdem nochmal dazu. Wir legen vielleicht einen gewissen Grundstock, mhm, aber wir sollten uns nicht anmaßen, uns ans Revers zu heften, dass wir das alles alleine gemacht haben. Ja, das ist schön. Schön ist auch, wenn dann wieder David oder wieder Johannes, wenn die jetzt wieder zurückkommen, das ist toll. Dann hat sich das auch gelohnt. Dann haben die auch mal andere Luft geschnuppert und auch andere Mentalitäten und Voraussetzungen. Ich merke bei allen Rückkehrern zu Hasbro, dass die sich freuen, wieder bei uns zu sein, weil hier scheinbar doch eine ganz besonders positive Atmosphäre ist.
Und meine Feststellung ist, zumindest die genannten haben auch eine sehr enge Bindung nach wie vor zum Verein. Also sprich, wenn die beiden Müllers, Meyer, Siebert, Julius sowieso, weil sein Vater, du hast gesagt, Teammanager war, sein Bruder in der ersten Mannschaft spielt, die haben eine ganz enge Bindung auch an den Verein.
Ja, das ist richtig. Also das ist natürlich nicht bei jedem Spieler, aber bei den beiden Mullis, da ist es besonders ausgeprägt auch. Und natürlich der Julius über seinen Vater ist er dran, aber das ist nochmal eine ganz andere Situation für ihn. Der Julius ist wesentlich früher in diese Leistungsbereich gekommen, hat eine unfassbare Entwicklung gemacht, hat in der Nationalmannschaft gleich mitgespielt beim großen Turnier und hat kaum Pause, also er scheint eine gute körperliche Verfassung zu haben und eine gute mentale Verfassung, weil er muss ja nebenbei auch noch ein bisschen Schule machen. Das ist nicht ganz so einfach und der Bub scheint es drauf zu haben. Ja.
Du hast gesagt, Hasbro ist nur ein Baustein, die sind dann woanders im NLZ, kriegen da noch was obendrauf. Und hast gesagt, du würdest dich freuen, wenn die mal da bleiben würden. Was fehlt Hasbro oder anders gefragt, wie kann sich überhaupt Hasbro in der Stadt wie Bayreuth durchsetzen mit einem unfassbar hohen Leistungssportangebot, mit einem Erstligisten im Basketball, Zweitligisten Eishockey? Die Fußballer geben gerade Gas, die wollen in die dritte Liga auch, was ihr übrigens erreicht habt, nur mal so. gesagt, wie macht ihr euch bemerkbar in der Stadt? Was macht ihr, damit ihr vielleicht mal eben diese Leute dann auch halten könnt mit einer Perspektive?
Also ich glaube, dass Hasbro Bayreuth schon mit einem guten Ruf versehen ist in der Stadt Bayreuth. Unsere Jugendarbeit und unser Engagement in den Schulen und bei außerschulischen Veranstaltungen, das ist sicherlich angekommen. Wenn wir einen weiteren Sprung machen wollen oder umsetzen möchten, dann irgendwann kommen wir an den Punkt Geld. Es ist ja nach wie vor so, und damit sind wir jetzt endgültig sicherlich der einzige Drittligist in ganz Deutschland, wo die Spieler nach wie vor kein Geld bekommen. Die Spieler bekommen bei uns nur dann ein bisschen Geld, wenn sie nebenbei eine Jugendarbeit, eine Jugend mit trainieren. Das machen einige übrigens, diese Drittligaspieler. Weit über 50%, weit über die Hälfte trainieren noch nebenbei eine Jugendmannschaft. Und wir können das nur über persönliches Engagement machen und wir können das nur über Überzeugungsarbeit machen. Und jetzt bin ich wieder beim Marc und beim Winnie. Die haben einen Ruf aufgebaut, dass sie junge Spieler ein Sprungbrett geben, sich entwickeln zu können. Also wir sind in der Lage, durch die Manpower, die wir im Übungsleiter, im Trainerbereich haben, jungen Spieler Perspektive aufzuzeigen. Und das ist quasi das Geld, das wir denen bieten, dass sie sich bei uns weiterentwickeln können und zudem hoffentlich auch immer sehr wohlfühlen. Ja, das Einzige, was die Jungs bekommen, ist halt ihr Bier von der Bayreuther Bierbrauerei. Ne? Ja, damit sind die ganz glücklich. Ein wenig Brotzeit. Aber ja, das geht nur, wenn man Handball verrückt ist und weiß, hier kann ich was erreichen, hier werde ich gesehen, hier werde ich gefördert. Wie lange das funktioniert, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Der Verein besteht jetzt 21 Jahre und bereits vor mehr als 15 Jahren hat man mir gesagt, das klappt alles nicht und es geht alles kaputt bei euch und das könnt ihr nicht aufrechterhalten. Und wie die beiden, wie Michi und Philipp Müller wechseln, das hieß es, jetzt bricht der Verein völlig zusammen und alles geht kaputt. Nein, es geht weiter. Manchmal muss man mal eine Stufe runtergehen, dann muss man sich wieder konsolidieren, dann muss man wieder neue Leute finden. Das ist ein Hamsterrad, das sich 365 Tage im Jahr dreht und es erfordert wirklich, und jetzt nehme ich wieder Corona im Mund insbesondere, wir haben viele Menschen, die ein unfassbares, persönliches, zeitliches Engagement haben. Und nur so können wir das schaffen. Du hast entweder Geld, wenn du Geld hast, hast du automatisch Leute, oder du hast Verrückte eben, die das Ganze so mit durchziehen, weil sie der festen Überzeugung sind, dass die Philosophie, die wir aufgebaut haben und die wir erleben, dass die auch richtig ist. Und wir sind in einer nicht ganz einfachen finanziellen Situation. Das heißt nicht, dass wir jetzt pleite sind oder Schulden haben, nicht ansatzweise, werden wir auch nicht haben, weil wir eben so konservativ sind und auch immer ein bisschen eine Rücklage haben. Aber diese Saison wird uns, also eine so eine Saison ist kein Problem, mit sehr, sehr vielen Einschränkungen im Übrigen, was auf die Spieler wieder trifft. Wir kaufen denen dieses Jahr erst einmal nicht einmal Turnschuhe, weil wir das Geld nicht dafür haben, weil erst einmal der Spielbetrieb wichtig ist, da könnte ich gerade rauskotzen, dass wir nicht in der Lage sind dazu. Aber ein Geld, das ich nicht habe, kann ich nicht ausgeben. Das ist zumindest meine Meinung und ich werde das nicht tun wie andere Vereine, die Mordsschulden aufbauen, um irgendwelchen Schnickfutz da zu realisieren. Das gibt es bei uns nicht.
Du bist der Kapitän auf diesem Hasbro-Schiff, manche sagen auch Häuptling in liebevoller Art und Weise. Wie ist es für dich persönlich, quasi einen zweiten, du hast gesagt, wie lange das machst gerade, einen zweiten Beruf daneben zu haben, neben deinem eigentlichen. Ja? Wie hältst du das aus?
Die Frage ist nicht, wie ich das aushalte, sondern wie meine Frau das aushält. Also zu meiner Zeit, wie ich jung war, wie ich ein Kind war, gab es den Begriff nicht von Hyperaktivität. Deswegen habe ich das Glück, dass ich keine Medikamente schlucken musste. Also ich glaube, dass ich schon eine gewisse Hyperaktivität habe. Es fällt mir schwer, ruhig zu sitzen. Ich werde zwar tatsächlich schon etwas ruhiger, aber ich brauche was zu tun. Die ganze neue Technik überfordert mich. Dafür habe ich aber Menschen, die dafür gerade stehen und das Ganze machen. Ich bin jemand, der gerne Dinge zusammenführt, der gerne Dinge organisiert. Die Umsetzung, da brauche ich allerdings, gerade wenn es um Technik geht, einfach brauche ich Menschen, die mir helfen. Wie lange ich das noch kann, wie lange ich das noch will, das wird sich alles zeigen. Jetzt wollen wir erstmal die Saison rumbringen und ich hoffe, dass nächstes Jahr im Sommer das Wort Corona keine Rolle mehr spielt. Dann hat man wieder eine neue Motivation und dann gibt es wieder neue Mannschaften und es gibt wieder neue Aufgaben und dann geht es wieder von vorne los. Und wenn es uns mal gelingen sollte, vielleicht hilft dieser Artikel oder dieser Beitrag mir dazu, dass sich noch mehr Menschen für uns interessieren und uns unterstützen wollen, unsere Philosophie, dann könnten wir vielleicht noch mehr machen. Mir schwebt mir so einiges vor, wie ich möchte eigentlich so eine Art interne, machen wir jetzt schon eine Trainerausbildung, da möchte ich gerne mehr Referenten holen, ich will im Jugendbereich noch mehr anfassen können, um diese Jugendlichen zu entwickeln, weil das ist ja unser Potenzial. Wir haben unsere Jugendlichen und wir haben die Studenten. Und mit denen müssen wir arbeiten. Und das ist unser Pfund. Und da müssen wir Manpower und Qualität investieren, dann wird dieses Konstrukt noch sehr lange bestehen.
Spannendes Projekt auf jeden Fall, Hasbro. Ich kann tatsächlich, muss meine Neutralität ein bisschen aufgeben. Ich helfe da auch mit im Umfeld. Ich kann es nur empfehlen, sich da zu engagieren. Toller Club, toller Verein. Kann man auch mal Werbung machen, finde ich tatsächlich. Eine Frage habe ich noch zum Handball in Nordostbayern, wo das Ganze verordnet ist. Handball ist ja auch so ein bisschen so eine Cluster-Sportart. Da gibt es da ein Cluster, dort ein Cluster. In Schleswig-Holstein gibt es ein Cluster. In Ostwestfalen gibt es ein Handball-Cluster. Gibt noch andere auch. Ist Nordostbayern ein Handball-Cluster? Es gibt hier den HSC Coburg jetzt noch, die in der ersten Liga jetzt wieder angekommen sind. HC Erlangen gibt es noch sozusagen in Mittelfranken. Es gibt Hasbro Bayreuth. Siehst du das hier auch schon als Cluster?
Ja, Rimpa muss man sicherlich noch dazu nennen, bei Würzburg. Ja. Das ist ja auch noch so Nordbayern. Also Coburg ist zwar Oberfranken, Südthüringen, Oberfranken. Aber die sind schon ein Stück von uns weg. Das ist einfach geografisch schon mal schwierig von der Fahrerei. Oberfranken selber ist ansonsten meiner Meinung nach eine ziemliche Diaspora, wenn ich im Gegensatz dazu Baden-Württemberg anschaue. Baden-Württemberg ist völlig anders gepflastert mit Mannschaften. Und ich erlebe das ja auch immer, wenn wir neue Trainer suchen, das sieht man auch bei Matches. Wir haben manchmal das Glück, dass wir in Bayreuth jemanden haben, wie den Mike Brückner. Mike Werner kommt schon aus Weiden. Matches kommt jetzt aus Eggenthal bei Nürnberg und wir hatten schon häufig Trainer aus Nürnberg, Fürth. Also wir müssen immer so in die mittelfränkische Gegend schon gehen, um Trainer für unsere Mannschaften zu finden. Das sind jedes Mal 100 Kilometer einfach. Da behaupte ich, wir sind schon ziemlich abschöpft vom Schuss. Und ich erlebe mit viel Trauer, dass in Oberfranken jedes Jahr mehrere Vereine sterben. Und es hat immer den gleichen Grund. Es fehlt der Nachwuchs. Und die Erwachsenenmannschaften werden dann irgendwann zu alt. Man hat versäumt, den Nachwuchs heranzuziehen. Es werden Spielgemeinschaften gebildet, 2, 3, 4 Vereine zusammen. Das hat alles mit räumlichen Unterschieden zu tun dann. Und dann kann man darauf warten, dass die kaputt gehen. Und dadurch wird es immer schlimmer. Ja, wir hatten in Bayreuth mal 5 Handballvereine, mal so ganz nebenbei. 5. Ja, da war der BDS, BSV, das ist jetzt Hasbro. Dann gab es noch die Spielvereinigung, die hatten Damen, Herren, Jugendmannschaft. Es gab einen studentischen Sporthandballclub und es gab den FC Eintracht Handballclub. Allerdings war das früher nicht auf dem Niveau, wie wir jetzt sind. Das gehört natürlich so auch dazu, dass man sich konsolidiert miteinander, aber so ist es halt.
Es ist das Schlusswort, so ist das halt. Das war der etwas andere Handball-Talk, der war zum großen Teil durch Corona bestimmt, aber am Ende sind wir auf jeden Fall dahin zurückgekehrt, glaube ich, ja, wo es halt brennt in den Handball, ins Sportliche, in den Nachwuchs. Das ist das Wichtigste, glaube ich, um vielleicht dann auch wieder irgendwann mal auch Oberfranken, nicht nur Nordostbayern, sondern Oberfranken zum Cluster werden zu lassen. Brauchst du den Nachwuchs dazu, ohne wird es nicht gehen. Wenn die in anderen Sportarten sind, aber die haben auch Probleme, muss man auch offen sagen. Ähnliche Probleme selbst im Fußball. Der Nachwuchs ist umkämpft. Ja? Und ja, da gilt es irgendwo kreativ zu sein, mit Trainern, mit Ideen, mit weiß ich was. Ja? Dafür bist auch du zuständig in deiner Funktion als erster Vorsitzender. Ich wünsche dir eine gute Hand dabei, ich wünsche dir Leute dabei, die dich unterstützen und hin und wieder mal ein bisschen Arbeit auch abnehmen.
Machen schon genug. Es nehmen mir viele Leute viel Arbeit ab. Das schaut nach außen bloß vielleicht so aus, weil meine Person da immer steht, aber eine Menge Arbeit, die andere Menschen
machen. Das stimmt. Kann ich so auch unterschreiben. Ich wünsche euch viel Glück für eure Teams, für alle, für die Herren, die sind halt jetzt gerade da, die hängen so wie die oberste Leuchte am Baum. Aber alle anderen brauchen auch Glück und irgendwo das, die Hoffnung, dass wir die Saison durchspielen. Möglichst alle gesund. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass sich da keiner ansteckt. Ich danke dir fürs Gespräch, vor allem für die Zeit, die ist sehr wertvoll. Haben wir gerade wieder gelernt bei zwei Berufen. Und ich denke, wir sehen uns das ein oder andere Mal in dieser Halle oder davor, wenn wir nicht rein dürfen.
Wenn ich eine Karte bekomme. Ja, wir haben ja jetzt sehr viele Karten. Ne? Es gibt keine Freikarten mehr. Es gibt auch ich werde Eintritt zahlen. Ja. Jeder muss Eintritt zahlen und wird registriert. Und wenn die 150 Karten weg sind, dann stehe ich halt vor der Tür und trinke bei Röder. Hey.
Alles klar. Viel Spaß dabei, dann stoßen wir an. Mit Abstand natürlich. Bleib gesund und viel Erfolg für euch. Danke dir.
Ich danke dir auch schön für das Interview.
Danke. Ciao.